Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gesagt Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Fasi und ich arbeite beim Myself Magazin. Heute hören wir uns schon eine Woche früher als üblich und das liegt daran, dass ich ein ganz besonderes Thema für euch dabei habe. Ein Thema, das, wie ich finde, in vielen Beziehungen eher zwischen den Zeilen mitschwingt, anstatt offen besprochen zu werden. Und zwar sprechen wir hier heute über Geld. Oder besser gesagt, was passiert, wenn man in einer Beziehung finanziell abhängig vom Partner ist? Und darüber habe ich mit Katrin gesprochen, die genau das erlebt hat. Sie hat sich nach vielen Jahren Ehe von ihrem Mann getrennt und von dem war sie nicht nur emotional, sondern auch finanziell komplett abhängig. Und weil dieses Thema so vielschichtig ist, habe ich heute eine Finanzexpertin eingeladen. Und zwar Margarete Honisch, Gründerin der Finanzplattform Fortuna Lista, Speakerin und Bestsellerautorin. Diese Folge wird unterstützt von PayPal, deren aktuelle YouGov-Umfrage zeigt, über Geld zu sprechen ist immer noch ein Tabu. Dabei ist es der Schlüssel zu echter Gleichberechtigung. Hallo Margarete.
Hallo Alex, ich freue mich sehr, hier zu sein und dass wir jetzt auch über Geld sprechen und zeigen, es ist gar kein Tabuthema.
Ja, absolut. Margarete, dein erstes Bauchgefühl zum Satz, ich war finanziell abhängig von meinem Mann.
Oh, ich glaube, das ist ein Satz, wo sich, glaube ich, ganz viele Frauen, wo sie Angst vor haben, aber sich vielleicht auch damit identifizieren können, weil tatsächlich betrifft es leider sehr, sehr viele.
Ich habe super lange mit Katrin gesprochen und ihre Geschichte hat mich wirklich sehr bewegt, weil sie zeigt, wie schleichend finanzielle Abhängigkeit entstehen kann und wie befreiend es aber auch ist, wenn man sie überwindet. Katrin möchte anonym bleiben, deshalb lese ich jetzt den Text vor, der aus unserem Interview entstanden ist. Wenn ich an die letzten Jahre mit meinem Ex-Mann zurückdenke, fällt mir immer wieder auf, wie lange ich in meiner eigenen Falle gefangen war. Es war nicht nur seine Untreue, nicht nur die Lügen, die mich zermürbten. Das größte Hindernis, über das ich immer wieder stolperte, war unsichtbar. Meine eigene finanzielle Abhängigkeit. Es kostete mich Jahre, um das zu erkennen und noch mehr Zeit, um daraus auszubrechen. Bevor ich meinen Mann kennenlernte, hatte ich mein eigenes Leben. Ich war alleinerziehend, arbeitete als Kosmetikerin, hatte eine kleine, stabile Welt aufgebaut. Und dann kam er. Er war 7 Jahre älter, ein sportlicher Typ aus meinem Dorf, der damals in Köln studierte, aber jedes Wochenende wieder in die Heimat kam. Ich wurde von Freunden mit ihm verkuppelt und noch bevor ich darüber nachdenken konnte, war ich verliebt. Er war liebevoll zu meiner Tochter und sie vergötterte ihn. Ich glaube, das war vielleicht der Anfang meiner Abhängigkeit. Schon früh zeigte sich, dass ich meinen Frieden für diese Liebe teuer bezahlen würde. Nach einem halben Jahr fand ich einen Brief einer Kommilitonin. Sie hatte eine Affäre mit ihm, ohne zu wissen, dass er eine Freundin mit Kind hatte. Ich wollte mich distanzieren. Er hasste sich selbst dafür, entschuldigte sich immer wieder und versprach, es nie wieder zu tun. Und ich glaubte ihm. Sein Verhalten machte mich zwar misstrauisch, aber ich verdrängte es. Welche Wahl hatte ich denn? Wieder allein sein mit einem kleinen Kind? Ich wollte meine Familie bewahren, für mich, für uns drei. Über die Jahre hielt ich an ihm fest, obwohl er mich immer wieder hintergangen hat. Eine Nachricht hier, ein düsteres Geheimnis da, jedes Mal brach ein Teil von mir weg. Manchmal spürte ich, wie mein Körper unter den psychischen Belastungen litt. Magenkrämpfe, Durchfall, permanente Angst. Als ich herausfand, dass er mich wieder betrogen hatte, schmiss ich ihn raus. Die Monate danach waren wie ein Theaterstück. Blumen, Briefe, er stand weinend vor meiner Tür. Trauerminen, die ihm die Unterstützung von Familie und Freunden einbrachten. Und ich? Ich war allein. Jeder schien sein Verhalten zu entschuldigen. Nach einem Monat voller Druck nahm ich ihn zurück. Kurz darauf wurde ich sogar schwanger. Ich klammerte mich an die Vorstellung, dass die Familie, die ich mir wünschte, mit ihm möglich sei und redete mir ein, dass ein Baby alles verändern würde. Die Wahrheit war, dass ich viel zu sehr von ihm abhängig war. Wir hatten zusammen ein Haus gebaut, eine gemeinsame Tochter bekommen, geheiratet. Ich hatte meine beruflichen Ambitionen hinten angestellt. Statt meine eigene Karriere voranzutreiben, arbeitete ich für ihn, als Buchhalterin in seinem Geschäft. Ich behielt zwar mein eigenes Konto, viel drauf war da aber nicht. Dass das gefährlich war, wollte ich zu lange nicht sehen. Rückblickend sehe ich, dass ich damals schon einen wichtigen Teil von mir verloren hatte. Mein Misstrauen verließ mich nie, auch wenn er nach der Geburt unserer Tochter für einige Jahre keine Affären mehr zu haben schien. Die Erleichterung hielt nicht lange. Wieder fand ich Nachrichten auf seinem Handy, dieses Mal von Frauen, mit denen er flirtete oder sich zu einem Treffen verabredete. Doch es war nicht nur der Betrug. Es war der Gedanke, dass ich mich von ihm abhängig gemacht hatte. Ohne sein Einkommen, sein Geschäft, wie sollte ich allein zurechtkommen? Die Vorstellung einer Zukunft als alleinerziehende Mutter ohne finanzielle Sicherheit fühlte sich wie ein bodenloser Abgrund an. Also blieb ich. Wieder viel zu lange. Ein Freund half mir, den Mut zu finden, mich zu trennen. Seine Worte taten gut. Du bist ein wertvoller Mensch. Hör auf, dich kleiner zu machen, als du bist. Bald war ich bereit für die Trennung. Ich sagte es meinem Mann, der mich fertig machte. Ohne mich wärst du doch nichts. Wer hätte dich jemals mit einem Kind allein gewollt? Das schmerzte, auch weil ein Teil von mir ihm glaubte. Aber ich ging, fand einen neuen Job und setzte mich mühsam Stück für Stück neu zusammen. Mein Leben ist heute nicht mehr so prunkvoll wie früher. Reisen in die Ferne, der Skiurlaub, all das ist Vergangenheit. Das kann ich mir nicht leisten. Dafür bin ich angekommen, frei und unabhängig. Mein neuer Partner ist übrigens der Mann, der mich damals ermutigte, zu gehen. Meinen Töchtern sage ich heute immer wieder, wie wichtig es ist, auf eigenen Füßen zu stehen. Nichts ist für ewig und das ist auch okay. Ja, Margarete, ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen, die diese Geschichte hören, innerlich nicken, weil sie sich vielleicht in Teilen wiedererkennen. Was sagst du, wie oft kommt das denn vor, dass Frauen finanziell abhängig von ihren Männern sind?
Also zunächst einmal, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, diese Geschichte zu hören von Katrin. Und ich muss aber leider sagen, es kommt viel häufiger vor, als wir denken. Und auch in der heutigen Zeit, auch im Jahr 2025, kommt es leider sehr häufig vor, dass Frauen, egal welchen Alters und welcher Generation, oft von ihren Männern abhängig sind.
An was liegt das denn?
Ja, so wie bei Katrin, oft merkt man diese Abhängigkeit halt gar nicht, weil sie so schleichend in den Alltag kommt, ins Leben halt einfach kommt. Und man stellt es natürlich auch nie in Frage, solange alles gut ist. Solange alles gut ist, ist ja alles gut. Da will man ja auch nichts verändern. Dann übersieht man auch Abhängigkeiten im Alltag. Und man muss ja auch ganz klar sagen, Frauen haben eben auch trotzdem viel zu tun. Sie haben einen gewissen Mental Load und da vergisst man auch oft, über Finanzen nachzudenken und vor allem über Finanzen auch gemeinsam zu sprechen.
Ja, weil man denkt sich so, ne, ich kümmere mich um die Familie, ich bleibe zu Hause für die Kinder oder arbeite in Teilzeit, jetzt soll ich mich auch noch darum kümmern. Also irgendwie auch verständlich.
Absolut, absolut nachvollziehbar.
Katrin hat sich ja eben genau so jahrelang zurückgestellt. Ehrlicherweise nicht nur finanziell, sondern ja auch emotional, weil es ja hier nicht nur die finanzielle Abhängigkeit gab, sondern auch die emotionale. Und sie sagt ja selber auch, sie hätte sich früher getrennt, wenn sie finanziell unabhängiger gewesen wäre. Deiner Erfahrung nach, wie oft ist denn finanzielle Abhängigkeit der Grund, warum Frauen in Beziehungen bleiben, die ihnen eigentlich überhaupt nicht mehr gut tun?
Ja, es passiert leider sehr häufig und da sieht man beispielsweise auch in Großstädten und auf dem Land gibt es zum Beispiel auch Unterschiede. Wenn wir uns allein die Mieten anschauen, es ist für viele Frauen wahnsinnig schwierig, allein zu sagen, ich trenne mich, ich ziehe aus, ich kann mir eine Miete alleine leisten beispielsweise. Und das betrifft eben auch da alle Einkommensschichten, muss man ganz klar sagen. Katrin hat ja auch erzählt, ihr Leben hat sich ja auch verändert durch diese Trennung. Es ist nicht mehr so prunkvoll, sagt sie ja. Das heißt, Skiurlaube sind nicht mehr drin. Und das ist eben auch noch so ein Aspekt. Manche Frauen können es sich finanziell nicht leisten, weil sie wirklich nicht genug zum Leben dann haben. Und anderen ist halt bewusst, ich verzichte dann auf den Lifestyle, den ich gewohnt bin. Ich habe dann einen anderen Lebensstandard. Und man muss auch sagen, und es ist auch nachvollziehbar, es ist natürlich dann auch schwierig, zurückzutreten und zu sagen, mein Leben wird dann nach der Trennung auch wirklich ganz anders aussehen und Reisen und Urlaube sind dann nicht mehr einfach so drin.
Ja, das macht natürlich auch Angst, ne, wenn man seinen, ja, seinen gewohnten Status oder auch seinen, was man sich so, ja, wie man sein Leben einfach geführt hat, wenn man das verliert, ne?
Ja, richtig, richtig. Also diese Ängste kommen dann ja auch noch dazu. Sind die Freunde dann noch da? Akzeptieren mich die Freunde, auch wenn ich weniger Geld habe? Auch solche Gedanken kommen auch dazu. Natürlich spielt sich Freundschaft nicht über Geld ab, aber auch solche Gedanken treten dann eben auch zum Vorschein, wenn man sich überlegt, okay, vielleicht habe ich dann wirklich nicht mehr so viel wie jetzt und vielleicht habe ich dann auch einfach ein anderes Umfeld, in dem ich lebe.
Und ich finde ja, also gerade, ne, wenn es erst bei der Trennung sozusagen auf den Tisch kommt, okay, ich kann mir das nicht leisten, wenn es da erst bewusst wird, theoretisch hätte man es ja früher ansprechen können. Aber ne, da kommen wir langsam in dieses über Geld reden, hierzulande ganz schwierige Sachen, für Frauen oft noch schwieriger in Beziehungen. Warum ist das so?
Ja, nicht nur für Frauen, eigentlich ja für uns alle, weil wir auch nie gelernt haben, über Geld zu sprechen. Gerade wenn man vielleicht auch in einer Familie groß geworden ist, in der Geld auch kein Thema war. Vielleicht ist es auch bei manchen Zuhörerinnen so, dass Geld auch Streitthema war. Man hat vielleicht mitbekommen, die Eltern streiten sich über Geld. Oder es wurde einfach nicht drüber gesprochen. Und das prägt uns natürlich. Das, was wir schon als Kinder wahrnehmen, das prägt uns sehr. Und dann vermeiden wir das Thema vielleicht. Oder wir empfinden das auch sehr als sehr belastend und nicht als befreiend. Weil, wie man ja an Katrins Beispiel ja auch sehen kann, es kann auch sehr befreiend sein, wenn man dann das eigene Geld in die Hand nimmt oder auch überhaupt eigenes Geld hat.
Weißt du, was ich super interessant finde, dieses Streitthema, was du auch gerade angesprochen hast, weil eine aktuelle repräsentative YouGov-Umfrage von PayPal zeigt, 73% der Deutschen wollen sich in Beziehungen nicht wegen Geld streiten. Und gleichzeitig gibt aber jeder Fünfte zu, Angst zu haben, dass Reden über Geld die Beziehung belasten könnte. Heißt im Grunde, wir vermeiden das Thema, bis es irgendwann zu spät ist, oder?
Leider. Ja, also man merkt es schon allein, dass eben oft Paare auch zusammenziehen und gar nicht wissen, was der andere verdient beispielsweise. Mhm. Das merkt man. Oder wenn man dann vielleicht auch eine Reise zusammen plant, da muss man ja auch wissen, was können wir denn hier zusammen planen? Also geht es darum, dass wir jetzt einen Wanderurlaub machen oder können wir uns auch die Malediven leisten? Wie schaut das eigentlich aus? Deswegen ist es so wichtig, so früh wie möglich darüber zu sprechen, weil letztendlich, man muss es einfach sagen, die finanziellen Rahmenbedingungen entscheiden auch, wie schaut unser Leben denn zusammen aus? Was ist überhaupt möglich?
Ja, und ich meine, wir wissen ja, Kommunikation ist das A und O. Fällt halt oft schwer, aber bei Geld würde ich sagen noch mehr. Und diese Umfrage, die ich gerade zitiert habe, die zeigt eben auch, dass sich gerade die jüngere Generation, also 18 bis 34 Jahre war es, glaube ich, im Vergleich zur älteren, also so ab 55 Jahre, richtig schwer tut, darüber zu sprechen. Also ich finde, lass uns da gerne nochmal tiefer reingehen, weil du hast ja auch gerade gesagt, ne, wenn man früher lernen würde, darüber zu sprechen, aber wie macht man das denn? Wie kann man frühzeitig in Beziehungen eine Gesprächskultur über Finanzen schaffen?
Also ich denke, man sollte da eher mit so weicheren Themen auch starten, beispielsweise: Budgetierst du dein Geld? Sparst du auf etwas hin? Hast du ein Sparziel? Also ich finde, das ist ja sowieso für Beziehungen so schön und bereichernd, auch wenn man sich kennenlernt. Was sind deine Ziele? Was sind deine Wünsche? Und man muss auch ganz klar sagen, hinter Zielen und Wünschen steckt nun einmal ein Preis. Sei es jetzt, dass man mal ein Sabbatical machen möchte, eine Weltreise, was auch immer. So etwas kostet ja auch. Oder vor allem, wenn man dann früher oder später auch über das Thema Familiengründung spricht und Kinder. Wie finanziert man das? Also das heißt, ich würde immer empfehlen, so früh wie möglich auch darüber zu sprechen, ob man auf ein gewisses Ziel hinspart, ob man sein Geld investiert, vielleicht auch später über das Thema Altersvorsorge, weil das wird auch wichtig, wenn man sich entscheidet, das Leben gemeinsam zu verbringen, gemeinsam was aufzubauen. Da muss man eben auch schauen, wie ist man denn gegenseitig auch abgesichert. Und ich finde, man muss dann nicht gleich am Anfang beim ersten Date mit dem härtesten Thema starten, aber einfach vielleicht zum Beispiel, welche Rolle spielt das Thema Finanzen in deinem Leben? So kann man beispielsweise schon mal einen guten Einstieg schaffen, um zu sehen, hat man denn die gleichen Wünsche und Ziele vielleicht auch?
Ja, total. Und ich meine, ist ja lustig, ne? Weil ich glaube, bei dieser finanziellen Geschichte, wenn man dann so ans Dating denkt, dann denkt man immer so, zahle ich jetzt beim ersten Date oder er? Und dann vergisst man es irgendwie wieder, ne? Dabei wäre es ja eigentlich ein schöner Einstieg gewesen, um darauf aufbauend auch bei anderen Treffen mal wieder das Thema Geld einfließen zu lassen.
Definitiv. Gerade das Thema, genau, wer zahlt beim ersten Date, welche Erwartungen hat man einander? Und da sieht man vielleicht auch schon, welche Rollenbilder hat man denn so? Wie stellt man sich das denn eigentlich vor? Weil man muss auch sagen, es gibt auch Männer, die möchten vielleicht auch gar keine finanziell unabhängige Frau. Das ist eine Erfahrung, die ich auch sehr oft gemacht habe. Also auch damals sehen, sieht mich der andere auch finanziell als gleichwertigen Partner? Kommt er damit klar, wenn ich auch eine finanziell erfolgreiche Frau bin oder werden möchte?
Ja, da stimme ich dir zu. Das schafft ja leider auch nicht jeder, ne? Also warum Richtig. Auch immer, aber gut. Du hast ja gerade so schön angesprochen, diese Kosten in der Beziehung, ne? Dass, ob jetzt Familiengründung oder auch Sabbatical, mal eine längere Reise, also gibt ja viele Kosten, die man als Paar so zusammenträgt. Und in der PayPal-Umfrage, da sagen zum Beispiel 38% der Befragten, dass sie Miete oder andere Kosten in der Beziehung gerecht teilen wollen. Und ich finde ja, aber gerecht heißt nicht automatisch 50-50. Was für Modelle gibt es denn da? Und ja, wie kann man vielleicht auch definieren, was eigentlich fair ist?
Also es gibt da auch verschiedene Kontenmodelle, die man voreinander nutzen kann. Und man muss sich immer mal anschauen, wie groß ist denn beispielsweise ein bestimmter Betrag? im Verhältnis zum Einkommen der jeweiligen Person. Also wenn die eine Person 2000 Euro netto verdient, die andere Person 4000 Euro netto und die Miete ist bei 1500 Euro netto. Wenn man das jetzt wirklich sozusagen 50-50 aufteilt, dann ist es eigentlich unfair der Person gegenüber, die weniger verdient. Und deswegen wäre der fairere Weg zu sagen, okay, ich verdiene doppelt so viel, dann zahle ich auch doppelt so viel. Dann zahle ich zum Beispiel 1000 Euro von der Miete und du zahlst 500 Euro an der Miete, weil du einfach die Hälfte von mir verdienst. Also das ist beispielsweise ein Weg, wie das wirklich dann auch am Ende gerecht sein kann. Und gerade auch, wenn Kinder da sind, ist es umso wichtiger für die Person, die sich um die Kinder kümmert, sich das nochmal alles anzuschauen, sich nochmal hinzusetzen und sich mal anzuschauen, wie sind denn eigentlich unsere Aufgaben hier verteilt?
Ja, total. Was ich mich da frage, ich gehe von mir aus, wenn ich ehrlich bin, in meinem Umkreis an Freunden, Bekannten, Kollegen, alle zahlen irgendwie 50-50, obwohl sie nicht gleich viel verdienen. Und ich finde, es würde, so wie du es erklärt hast, ja auch viel mehr Sinn machen. Was würdest du denn sagen, wenn sich jetzt der Mehrverdienende, ob das jetzt die Frau ist oder der Mann, tatsächlich dagegen stellt und sagt, nö, ich sehe das gar nicht ein, da doppelt so viel zu zahlen. Wie könnte man da reagieren?
Also letztendlich, wenn man sich dann auch mal überlegt, man möchte ja vielleicht den Alltag ja auch in einer bestimmten Art und Weise gestalten. Vielleicht die Person, die mehr verdient, wünscht sich vielleicht auch den teureren Urlaub. Muss nicht sein, kann aber sein. Dann ist es natürlich auch so eine Sache, möchte ich jetzt eben den Urlaub, wie ich ihn mir vorstelle, mit der Person verbringen, die ich liebe, die ich da am liebsten dabei habe, dann glaube ich, ist man auch grundsätzlich eher bereit, einfach mehr zu zahlen, weil es einfach auch nicht so weh tut. Also wenn jetzt jemand, der weniger verdient, 1000 Euro für einen Wellnessurlaub zahlt und die andere Person, für die ist das gar nicht so eine große Ausgabe, dann ist es halt einfach unfair, muss man sagen. Und da muss man sich überlegen, okay, dann machen wir dann andere Urlaube oder geben wir dann weniger Geld aus für die Dinge, die wir gemeinsam anschaffen, die wir gemeinsam erleben möchten. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da eben auch mal austauscht darüber, wie will man den Alltag gestalten, wie will man vielleicht bestimmte Ausflüge gestalten, spätestens dann natürlich irgendwann, wie soll die Wohnung ausschauen, ist man bereit, auch ein Eigenheim zusammen zu kaufen und vor allem das Thema Kinder muss man sich natürlich auch mal angucken, was machen wir da. Und von daher finde ich, ist es sehr fair, sich das auch mal eben anzugucken, wenn man diese ungleiche Verteilung hat. Plus als nächsten Schritt, es kann ja auch sein, dass beide gleich viel arbeiten, aber wenn dann irgendwann eine Person zurücksteckt und sagt, ich kümmere mich jetzt um den Haushalt, ich kümmere mich vielleicht mehr um die Kinder. Spätestens dann haben wir ein krasses Ungleichgewicht, weil das ist einfach unbezahlte Arbeit, die da verrichtet wird.
Ja, total. Also ja, wie du sagst, Stichwort unbezahlte Care-Arbeit, die ja leider wirklich immer noch meistens an Frauen hängen bleibt. Wie kann man denn dafür als Paar auch eine Regel finden, die diese Arbeit ausgleicht?
Also da würde ich mir anschauen, was entgeht mir denn sozusagen und ab wann bin ich bereit, das auch zu machen. Weil es gibt auch tatsächlich viele Paare, die zusammenziehen, wo schon in dem Moment der Mann vielleicht sagt, hey, ich fände es irgendwie ganz schön, wenn du dich mehr um den Haushalt kümmerst. Geh doch mal vielleicht von den 40 Stunden auf 32 Stunden und dann, ja, haben wir irgendwie ein schönes Umfeld, eine saubere Wohnung, du hast Zeit vielleicht fürs Abendessen zu sorgen. Das ist schon mal etwas, was man oft beobachtet. Also es müssen nicht mal Kinder da sein, bis Frauen dann auch sagen, okay, ich arbeite jetzt vielleicht weniger, damit ich mich mehr um den Haushalt kümmern kann. Da muss man sich einfach überlegen, will ich das überhaupt? Und spätestens, wenn Kinder da sind, wenn wir uns mal die Strukturen anschauen, die wir in Deutschland haben, muss man halt auch sagen, geht's ja oft gar nicht anders, dass eine Person halt einfach zurückstecken muss, was die Arbeit betrifft oder vielleicht auch will, weil sie mehr Zeit mit den Kindern verbringen möchte, was ja auch total legitim ist. So, und dann ist es wichtig, sich mal anzuschauen, was entgeht mir denn ein Einkommen? Dass ich mir das einmal aufschreibe und wirklich mir ausrechne, was fehlt mir jeden Monat. Und noch viel wichtiger, was viele nicht auf dem Schirm haben, was entgeht mir an Rente? Denn das ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich nicht nur an heute denke, sondern auch an später, was entgeht mir an Rente? Und ein Tipp, den ich da habe, ist, dass man beispielsweise dann die Altersvorsorge für die Frau auch mitbedenkt, mit übernimmt, beispielsweise indem der Mann in einen ETF-Sparplan einzahlt, den die Frau hat. Also dass man wirklich einen finanziellen Ausgleich auch schafft. Und eine andere Sache, die man auch noch bedenken muss, als die Person, die zu Hause bleibt, die vielleicht auch wirklich sogar ein paar Jahre ausfällt aus dem Job, kann ich danach wieder Anschluss finden an meinem Job oder wo fange ich denn danach wieder an, wenn ich wirklich mehrere Jahre raus bin aus dem Job? Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die aktuellen Arbeitsbedingungen, wenn ich vielleicht manche Programme nicht kenne, wenn ich manche Programme auch nicht anwenden kann, dann kann ich vielleicht nicht mehr dort einsteigen und anfangen, wo ich vorher aufgehört habe. Und auch das muss man finanziell beziffern können.
Ja, ich meine, das war ja, um jetzt vielleicht tatsächlich auch nochmal zu Katrin zurückzukommen, bei ihr ja auch der Fall. Ich meine, sie war gelernte Kosmetikerin und sie war alleinerziehend damals. Sie wurde relativ jung Mutter. Das hat damals, das weiß ich jetzt aus dem Interview, stand in der Geschichte nicht, das hat mit dem Vater ihrer ersten Tochter nicht ganz funktioniert. Der hat sie da zwar auch unterstützt und als dann eben die Beziehung mit ihrem jetzigen oder damaligen Mann weiterging, da hat sie irgendwann angefangen, bei ihm im Unternehmen zu arbeiten, weil er hat quasi, war früher selber angestellt, hat dann dieses Geschäft übernommen und hat dann halt zu ihr gesagt, ja, aber das ist doch total praktisch, weil, ne, wenn was mit den Kindern ist, dann kannst du da auch immer hin, das ist jetzt auch nicht weit, so, denn, und außerdem hilfst du mir auch dabei und ja, sie war dann eben dann auch noch beruflich total abhängig. Finanziell sowieso privat mit ihm verflochten. Was würdest du denn sagen? Welche typischen Fallen lauern da?
Also da gehen bei mir gerade alle Alarmglocken an, wenn ich das höre tatsächlich. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu wissen, wie die Struktur ist.
Also er hat ihr schon Gehalt gezahlt, das noch als Information dazu. Es war halt entsprechend einfach ja nicht ganz so hoch.
Genau, es war nicht ganz so hoch, weil wahrscheinlich auch so, naja, das Unternehmen, da machen wir ja auch für uns was für später, aber am Ende des Tages ist es ja alles dann bei ihm sozusagen gelandet. Also von daher, das ist wirklich wichtig, sich da mal anzuschauen, ist das alles fair aufgeteilt? Und ich weiß, das ist immer schwierig dann so eine Situation, weil man denkt nie an das Ende, aber getreu dem Motto, hope for the best, but prepare for the worst, ist es natürlich wichtig, sich auch mal zu überlegen, was ist denn, wenn wir uns trennen und was ist, wenn wir uns auch noch nicht gerade in Freundschaft trennen? Das heißt, dass man da wirklich alles auch regelt, vertraglich auch regelt, dass auch klar ist, da wird auch ein angemessenes Gehalt gezahlt. Da wird auch in die Rentenkasse eingezahlt. Also ich weiß es nicht, oft sind das ja auch so Minijobs, die dann die Frauen machen, wo sie dann auch sagen, okay, da zahle ich jetzt auch gar nicht in die Rentenversicherung ein. Also das müsste man sich alles anschauen. Und man natürlich kann man das auch mit weniger Gehalt machen, wenn man dann aber auch vertraglich festregelt, pass auf, dafür gehört mir aber auch ein kleiner Prozentteil am Unternehmen. Und da werde ich dann auch an den Gewinnausschüttungen beteiligt oder so. Also ich meine, man kann es ja alles machen, wenn das fair geregelt ist, dann kann man auch sagen, pass auf, ich unterstütze dich, ich arbeite hier vielleicht auch eine Zeit lang kostenlos und bekomme vielleicht gar kein Gehalt, aber dafür bekomme ich was am Unternehmen an sich. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich das wirklich mal anzuschauen, wird das hier gerade alles fair behandelt oder bin ich gerade nochmal neben Haushalt und Kindern, um die ich mich dann sozusagen kostenfrei kümmere, bin ich jetzt auch noch eine zusätzliche billige Arbeitskraft?
Ja, genau. Ich meine, da muss man auch ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, man muss da seinen Wert kennen. Und was ich ganz interessant fand, das hat mir Katrin auch noch erzählt, bei der Scheidung später, hat sie auch gesagt, ja, von dem Geschäft, da will sie nichts, das ist doch seins. Und dabei hat sie aber, glaube ich, ein bisschen aus den Augen verloren, dass sie ja auch lang genug Teil dieses Geschäfts war und ja auch, ich meine, das ganze Büro gemacht hat. Also, ne, ja auch Teil des Erfolges war. Warum sind Frauen da oft so, dass sie ihren eigenen Wert auch so ein bisschen runterschrauben oder dann zu sagen, ja, nee, ich habe ich doch gar nicht so.
Ich glaube, das hat viele Gründe. Zum einen ist es eben, was du auch sagst, man erkennt nicht den eigenen Wert. Was leiste ich hier überhaupt? Und das ist auch ganz natürlich, weil jahrzehntelang, also unsere Mütter, Großmütter, die haben das ja in den meisten Fällen ja auch so gemacht, dass sie natürlich sich um Haushalt und Kinder gekümmert haben, vielleicht auch noch nebenbei on top arbeiten gegangen sind. Und das wurde ja als selbstverständlich wahrgenommen. Deswegen ganz wichtig, sich mal wirklich anzuschauen, was leiste ich hier? Und die meisten Frauen, die arbeiten von morgens bis abends. Richtig deutlich wird es übrigens oft, wenn Paare in Rente gehen und man dann merkt, der Mann, der ist in Rente, der hat tatsächlich Freizeit. Die Frau, die aber vielleicht ihr Leben lang den Haushalt geschmissen hat, sich um alles gekümmert hat, die Care-Arbeit gemacht hat, die stellt dann oft in der Rente fest, ich habe ja gar keinen Ruhestand, ich muss ja trotzdem alles weitermachen. Das ist dann oft so, wo dann der Aha-Moment kommt und viele merken, okay, also eigentlich war das hier das Leben lang auch ein bisschen ungerecht verteilt.
Wenn wir hier einen Videocast hätten, ich grinse leicht und nicke, weil ich denke, oh ja, wie viele Großeltern kennt man, über denen es so ist. Uiuiui.
Ja, und das ist ja wirklich schlimm, weil diese Frauen, ja, die haben nie Ruhestand. Das gibt's für die nicht, weil die arbeiten weiter. Die kümmern sich weiterhin um den Haushalt, die kochen weiterhin, die kümmern sich um die Kinder. Und noch was dazu kommt. In den ersten Jahren kümmern sich die Frauen um die Kinder, machen da die Care-Arbeit. Und dann irgendwann, wenn die Kinder alt genug sind, dann sind die nicht fertig mit der Care-Arbeit, weil dann kommt die Pflege der Angehörigen dazu, der eigenen Eltern, der Schwiegereltern. Das bleibt ja auch bei den Frauen hängen. Da geht's ja weiter. Also das ist ja auch noch so ein Thema. Von daher ganz, ganz wichtig, sich das alles mal bewusst zu machen, dass man da wirklich diese kostenlose, unbezahlte Care-Arbeit macht, die aber wahnsinnig wichtig ist, weil ohne diese Arbeit würde die Familie nicht funktionieren und ehrlicherweise würde auch unsere Gesellschaft ohne diese Arbeit gar nicht funktionieren.
Ja, da gebe ich dir zu 1000% recht und das wirklich kann man nicht oft genug betonen. Also, was hätte Katrin denn während der Ehe anders machen können, um sich finanziell besser aufzustellen, also gar nicht so in die Abhängigkeit zu kommen? Vielleicht gehen wir da nochmal ganz tief rein, damit das allen bewusst wird.
Ja, also der erste Schritt wäre tatsächlich mal, sich Transparenz zu verschaffen über die Finanzen und dann natürlich mal die eigenen Finanzen mal wirklich kritisch in den Blick zu nehmen und zu sagen, was habe ich wirklich? Und vielleicht auch mal so einen Test zu machen, würde ich es jetzt schaffen, auch alleine meinen Alltag zu bewältigen? Ganz wichtig finde ich auch, dass man ein eigenes Konto hat. Also ich weiß, dass viele gern Gemeinschaftskonto haben und das kann man auch haben für alles, was man gemeinsam bezahlt, für Miete, fürs Auto, für Lebensmittel, kann man alles machen, aber man braucht sein eigenes Geld, man braucht sein eigenes Konto. Und was man da auch machen kann, beispielsweise, dass man eine Bezahl-App da auch vielleicht nutzt, wo man auch genau sehen kann, wofür gebe ich wie viel Geld aus. Also weil oft, wenn wir dann vielleicht bar zahlen, haben wir nicht so den Überblick. Wenn ich das über eine App mache, dann sehe ich immer und kann das nachvollziehen am Ende des Monats, womit habe ich wo bezahlt, wie viel oder wie viel habe ich wo bezahlt. Das heißt, ich habe dann wirklich so einen vollen Überblick über meine Einnahmen und Ausgaben. Ich nutze da am liebsten auch digitale Tools. Man kann natürlich auch so ein Haushaltsbuch führen, dass man einfach sagt, ja, man schreibt auf, wer was bezahlt hat. Ich finde tatsächlich digitale Tools toll. Das vorhin die Studie von PayPal genannt. Kann man wunderbar nutzen, auch PayPal, um da einfach so einen Startpunkt zu haben und eben auch zu sehen, wer hat wie viel Anteil ich irgendwo bezahlt. Und einfach mal auch seine Online-Käufe im Blick zu haben, dass alles an einem Ort ist. Weil wir kennen das ja, man zahlt man hier mit Karte, dann zahlt man hier online irgendwas, dann zahlt man bar.
Ja, ist die Verwirrung groß.
Die Verwirrung ist riesig, man hat überhaupt keinen Überblick. Und ich finde es immer besser, eine App zu nutzen, die man am häufigsten nutzt und da einfach alles nachvollziehbar zu haben.
Ja, das finde ich echt ein guter Tipp, weil ich glaube echt, man merkt ja einfach manchmal gar nicht, ne? Dann denkt man so, hä, wieso ist das Geld weg? Was habe ich denn gemacht? Ne?
Ja.
Ich glaube, das geht ganz vielen so. Also.
Ja, also auch mir geht's so. Wenn ich Geld abhebe, wenn ich Bargeld abhebe, dann ist es am Ende der Woche weg und ich denke mir, ich habe doch gar nichts gekauft. Wo ist das hin?
Wenn man jetzt abhängig von einem Gehalt ist, zum Beispiel wenn jetzt der eine Partner oder die Partnerin keins hat, was gibt's denn da, was man vielleicht auch im Alltag machen kann oder durch kleinere Beträge, um sich da was aufzubauen, also natürlich in Absprache oder ich sag mal auch, wenn man jetzt eben ein geringeres Gehalt hat, weil man eben vielleicht Teilzeit arbeitet oder einfach, ja, bei der Gehaltsverhandlung leider nicht erfolgreich war oder ich weiß nicht, einfach wirklich ein niedrigeres Gehalt hat. Was kann man da vielleicht auch so im Alltag so ein bisschen sparen, beiseite legen, um eben für den Notfall oder was heißt denn für den Notfall, einfach für sich gut aufgestellt zu sein?
Also letztendlich beginnt das ja wirklich schon im Kleinen, dass man sich so kleine bewusste Schritte setzt, dass man sich einfach auch regelmäßig mit den eigenen Finanzen beschäftigt. Das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig, dass man sich überlegt, okay, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, wie viel Geld habe ich auf dem Sparbuch und auch, wie hat sich das beispielsweise auch verändert im Laufe der Zeit? Was vielen auch nicht bewusst ist, ist das Thema Inflation zum Beispiel. Das will ich ja auch nochmal ganz kurz anbringen. Wenn man dann vielleicht denkt, wenn ich jetzt hier irgendwie 10.000 Euro geerbt habe oder gespart habe, ich lasse das irgendwo liegen und damit ist das dann irgendwie sicher. Es wird aber alles teurer und das merkt man ja auch, wenn man zum Bäcker geht beispielsweise. Ich habe das Gefühl, ich gebe da jedes Mal ein halbes Vermögen aus.
Ja, man denkt so, ich habe 3 Semmeln und kein Geld mehr.
Richtig. Wow. Richtig. Und ich denke mir jedes Mal im Supermarkt, ich habe das Gefühl, das wird jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, wird's teurer. Und dass man auch mal einfach im Alltag überlegt, was kann ich denn verändern? Beispielsweise, dass ich dann vielleicht eben auch da so auf Cashback oder Rewards setze, dass wenn ich schon mal irgendwie für 100 Euro oder 200 Euro einen Wocheneinkauf für die Familie mache, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen was dazu bekomme, weil damit kann ich auch so ein bisschen die Inflation schlagen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich aber dann vielleicht auch noch, ja, viel ausgegeben, aber immerhin, weil ich musste, aber immerhin bekomme ich dann ein bisschen was zurück. Also deswegen sich einfach mal überlegen, was mache ich eigentlich so im Alltag, was ich verändern kann. Mein Tipp da, ein Tagebuch führen, also wirklich mal aufschreiben, also entweder ich habe es in der App oder wirklich einfach noch zusätzlich aufschreiben, wo geht mein Geld eigentlich hin? Ja, auch wenn zum Beispiel auch die Personen, die sagen, mein Geld, das reicht nicht, mein Gehalt reicht nicht, ich verdiene zu wenig. Was ich auch immer empfehle, damit man eben nicht das Gefühl hat, man verzichtet, ja, weil viele denken dann beim Sparen, ich muss verzichten, dass man sich da vielleicht auch mal so eine Art Freiheitsgeld macht. Also, dass man so ein Budget hat, ob es jetzt digital ist oder offline, dass ich sage, okay, und dieses Geld, das darf ich jetzt auf den Kopf hauen für das, was mir wichtig ist und was mir Spaß macht. Weil das darf man auch bei diesem ganzen Thema nicht vergessen, wenn wir vom Sparen sprechen, wenn wir von Budgetieren sprechen. Ich darf auch Geld haben, was ich für die Dinge ausgebe, die mir wichtig sind, die mich glücklich machen. Es geht da nicht darum, sich den ganzen Tag nur einzuschränken, sondern es geht auch darum zu sagen, ich habe aber auch ein bestimmtes Budget, was eben genau für solche Dinge da ist, dass ich mein Leben auch genießen kann, aber es eben bewusst genieße.
Ja, unbedingt. Also ich finde auch, das macht man sich wirklich zu wenig bewusst, wenn man beim Sparen denkt. Aber vielleicht ist das Wort im Deutschen einfach so spaßbefreit, klingt es so, ne? So schlecht konnotiert. Also.
Absolut, ja, das stimmt. Also ich habe auch früher immer gedacht, so Gott, Sparen, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Und ja, du hast recht, wir bräuchten ein neues Wort.
Ja, irgendwas, was irgendwie ein bisschen fancier klingt. Naja.
Ja.
Naja. Weißt du, was ich auch noch super spannend fand? Ich fand wirklich diese YouGov-Umfrage total interessant, weil da ist es so, mehr als jeder Vierte fühlt sich unbeholfen, wenn sie oder er Geld von ihrem Partner oder ihrer Partnerin zurückfordern. Und 36% würden bei Beträgen zwischen 10 und 100 Euro nicht mal was erwähnen. So, ich war so, hä? Weil ich meine, okay, wenn das einmal passiert, okay, zweimal, Mai, dreimal vielleicht auch noch. Aber wenn es auf Dauer so ist, dann kann es ja auch ganz schön ins Geld gehen, oder? Also auch da, die Leute sprechen einfach nicht drüber.
Mhm. Ich glaube allerdings, die Situation kennen wahrscheinlich viele, dass man irgendjemandem Geld geliehen hat und sich denkt, soll ich jetzt was sagen? Oder sagt die andere Person was? Es ist einem selbst unangenehm. Also ich kenne das vor allem so aus Jugendtagen tatsächlich, eher so, dass man sich da vielleicht untereinander Geld geliehen hat und sich dann denkt, oh, mir ist es jetzt unangenehm, das anzusprechen. Und auch da sieht man, egal ob in Freundschaften oder in Beziehungen, Geld ist einfach ein wahnsinnig emotionales Thema. Und wir wollen natürlich auch Konflikte vermeiden. Gerade oft, wir Frauen wollen ja auch Harmonie wahren und denken uns, okay, komm, das spreche ich jetzt nicht an, ist egal. Aber wie du sagst, es läppert sich ja auch, wenn sowas öfters vorkommt. Und man weiß ja auch nicht, irgendwann denkt man sich vielleicht auch, ist das auch eine Strategie? Weil am Ende des Tages sind es dann vielleicht auch große Summen, die da innerhalb eines Jahres zusammenkommen. Also, was ich da empfehlen würde, ist wirklich das offen ansprechen. Dann sehe ich auch, wie reagiert die andere Person. Ist ihr das total unangenehm, weil sie das wirklich einfach vergessen hat? Oder ja, ist vielleicht dann wirklich irgendwie böse Absicht dahinter, was meiner Meinung nach in den wenigsten Fällen vermutlich der Fall sein wird. Deswegen da am besten offen ansprechen. Ich würde auch empfehlen, grundsätzlich regelmäßig über Geld zu sprechen in der Partnerschaft. Also man kann sich das auch schön gestalten, dass man sich da auch irgendwie, weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwie sonntags beim Kaffee trinken ist, beim Brunch oder auch mal abends zu Hause auf dem Sofa mit einem Glas Rotwein, einfach dieses Thema zur Gewohnheit machen lassen. Weil man wird merken, man kann so viel auch voneinander lernen. Und es ist, finde ich, ein sehr schönes Thema auch, darüber zu sprechen, was den Alltag betrifft, was die Zukunft betrifft. Es ist ja letztendlich auch Zukunftsplanung und Zukunftsgestaltung. Und wer sich da auch schwer tut, den Überblick zu behalten, wer hat jetzt was bezahlt, wer schuldet wem was, auch da würde ich auch eher empfehlen, digitale Tools zu nutzen. Ich finde zum Beispiel ganz praktisch auch, dass ich nutze auch PayPal sehr viel privat, weil es einfach so toll ist, wenn du halt Freundin zum Beispiel beim Abendessen Geld schickst. Die eine hat die Portemonnaie vergessen zu Hause und man zahlt, dass man sich dann einfach schnell irgendwie Geld auch schicken kann. Und dann sieht man genau, man hat dann einfach mehr Transparenz und man vermeidet Missverständnisse.
Ja, total. Und ich finde, viele, die jetzt vielleicht so kleine Beträge nicht zurückfordern wollen oder sich allgemein nicht trauen, darüber zu reden, die denken ja auch ganz oft, dass man irgendwie schnell geizig oder so kleinkariert wirken würde. Dabei hat es damit tatsächlich gar nichts zu tun. Und das fand ich zum Beispiel total überraschend, auch wieder bei dieser Umfrage, weil ich dachte immer so, die Deutschen sind vielleicht schon eher ein bisschen geizig, aber 71% zücken wirklich super gerne den Geldbeutel für ihre Partner oder ihre Partnerin. Und da braucht man sich wirklich also keine Gedanken machen, wenn man da auch mal eine Rückzahlung einfordert. So. Aber in den Köpfen es ist immer noch so, ne? Wie du gesagt hast, dieses Ansprechen, dieses, ha, wenn ich jetzt sage, boah, ich hätte aber die 10 Euro gern wieder, wirklich dann kleinkariert. Wie kannst du dir das noch erklären?
Ja, ich denke, das ist einfach dieses Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Wir wollen eigentlich nicht über Geld sprechen und viele wissen gar nicht, wie sie das machen sollen. Ich erlebe das wirklich sehr, sehr oft auch, dass Frauen, die sich auch für Finanzen interessieren, das oft voneinander nicht wissen. Also da könnte ich wirklich sehr viele Anekdoten dazu auch erzählen, was wir schon erlebt haben. Mhm. Aber in Beziehung ist das nochmal eine ganz andere Sache, weil in Beziehung hat Geld auch immer was mit einem gewissen Machtgefälle zu tun. Deswegen hat man dann vielleicht Angst, dass man nicht großzügig wirkt, dass man vielleicht auch, ja, geizig wirkt. Also dass das sozusagen, wenn einem das Thema Finanzen wichtig ist, dass das auf den Charakter zurückzuführen ist. Und dann labeln wir halt auch Menschen sehr schnell. Und ich glaube, ja, einfach diese Angst, dass man irgendwie als etwas abgestempelt wird, was man nicht sein möchte, was man auch nicht ist, das schafft dann natürlich so diese Angst, auch über Geld zu sprechen. Aber ich finde, so eine Transparenz, die hat eigentlich nichts mit Kontrolle auch zu tun, sondern am Ende geht es ja auch um Respekt, dass man da auch ehrlich miteinander ist. Und es geht ja irgendwie auch um Vertrauen, dass man einander auch wirklich vertraut, wenn man über solche Themen spricht und wenn man auch Geldthemen anspricht. Also weil für viele ist es ein Thema, was viele hemmt. Und ich finde es sehr schön und auch aus ganz persönlicher, privater Erfahrung, auch in einer Beziehung offen über Geld sprechen zu können. Ich finde es sehr, sehr befreiend und ich kann es wirklich nur allen empfehlen, die zuhören.
Ich finde gerade echt schön, was du gesagt hast mit dem, das hat vor allem etwas mit Respekt und Vertrauen zu tun. Und ich finde, das sind ja ehrlicherweise auch zwei große, starke Wörter, die man sich selber unbedingt bewusst machen sollte, auch wenn eine Beziehung endet. Weil zum Beispiel, ich finde ja, dieses, man hat sich verliebt, man hat geheiratet, okay, die beiden haben sich scheiden lassen, war nicht mehr so viel Liebe da, aber vielleicht sollte man sich in dem Moment zurückerinnern, dass man sich respektiert, vor allem wenn man gemeinsame Kinder hat und vielleicht da schon auch noch ein bisschen Wohlwollen auch übrig hat, weil so eine Scheidung ist finanziell oft auch für Frauen der Horror, oder?
Absolut, absolut. Es ist ja finanziell, mental, gesellschaftlich, ne? Das ist ja auch immer, was denken die anderen? Was mache ich jetzt? Also, das ist ja eine absolute Achterbahnfahrt, die man da ja auch durchlebt. Von daher, natürlich sind dann Finanzen auch nicht das erste Thema, glaube ich, was Frauen da in den Sinn kommt. Aber gerade deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man vorher das alles geklärt hat, damit, wenn ich in dieser Situation bin, die mich da mental total fordert, ich nicht auch noch on top finanzielle Sorgen habe.
Ja, total. Was würdest du denn sagen, sollte man als Frau also wirklich spätestens an diesem Zeitpunkt da nochmal tun, um vielleicht auch wirklich in so einer Scheidungssituation auch für sich dann eine Grundlage zu schaffen?
Mhm. Also auf jeden Fall nochmal Einkommen klären. Ich empfehle auch immer bei der Rentenversicherung auch mal so eine Kontenklärung zu machen. Also was habe ich da an Rentenpunkten? Was kann ich mir dann noch holen? Verträge auch zu überprüfen, was läuft auf wessen Namen beispielsweise, Versicherung, also wirklich, was viele ungern machen, aber diese ganze Papierarbeit unbedingt machen und sich da eben anschauen, wo habe ich gegebenenfalls auch Ansprüche, was viele auch nicht wissen. Ich kann beispielsweise auch einen Ehevertrag ja auch schließen, wenn ich bereits in Trennung bin, dass man sich da nochmal zusammensetzt und mal anschaut, ist das eigentlich alles hier so fair geregelt? Und da muss man natürlich drauf hoffen, dass das Gegenüber auch bereit ist, dann ins Gespräch zu gehen, in die Verhandlung zu gehen und dann natürlich auch fair zu sein der anderen Person gegenüber. Aber das alles sollte ich mir unbedingt mal anschauen. Unterhalt, Zugewinn, Ausgleich, Rentenansprüche, dass ich da einfach, ich sage jetzt mal, meine Hausaufgaben gemacht habe.
Was ich gerade ja bei dem Thema Scheidung oder auch, ne, wenn es dann nicht mehr so gut läuft, ja, was da ja einfach auch ein bisschen dazugehört und okay, das geht jetzt über die Finanzfragen ehrlicherweise ein bisschen hinaus, aber gerade auch in so finanziell abhängigen Beziehungen, da verlernen Frauen ja wirklich häufig, sich selbst zu trauen, weil der Partner sich vielleicht immer um alles Finanzielle kümmert oder sie eben auch wie Katrin emotional wirklich abhängig sind, weil total verliebt, total, ja, auf eine Art naiv, das hat sie selbst auch gesagt, und dem Mann einfach auch glauben, wenn er ihnen dann sagt, ohne mich bist du nichts, du schaffst das nicht, du schaffst sowieso nie etwas. Also wie holt man sich da auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen zurück?
Also zunächst einmal, das hat sehr viel mit Finanzen tatsächlich zu tun. Es gibt sogar einen wissenschaftlichen Begriff dafür, und zwar die finanzielle Selbstwirksamkeit. Mhm. Und da geht's genau darum, was traue ich mir eigentlich zu? Und nicht nur, wenn Frauen sich in einer finanziell abhängigen Beziehung befinden, haben sie eine geringe finanzielle Selbstwirksamkeit. Tatsächlich gibt es viele Studien, die zeigen, das ist der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen, wenn es um das Thema Finanzen geht. Es ist nicht das Wissen, sondern der größte Unterschied ist diese finanzielle Selbstwirksamkeit. Also ich traue mir zu, dass ich mit meinen Finanzen auch selbst umgehen kann, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann, dass ich mich auch selbst absichern kann und das alles verstehe, was da vielleicht auch noch auf mich zukommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und warum haben wir Frauen so eine niedrige finanzielle Selbstwirksamkeit? Weil wir vielleicht schon als Mädchen in der Schule gehört haben, Mathe ist ja nichts für dich. Mathe ist was für Jungs. Das verstehen Mädchen ja eh nicht. Als ich in meinem ersten Finanzseminar war, die einzige Frau unter lauter Männern, hat der Referent gesagt, erzählen Sie das bloß nicht zu Hause Ihrer Frau, was Sie hier machen, die wird ja nur hysterisch. Wir werden also die ganze Zeit gelabelt, dass wir halt überhaupt keinen Plan von Zahlen und Finanzen haben. Mhm. Also woher sollen wir denn dieses Selbstbewusstsein denn auch hernehmen, uns dahin zu stellen und zu sagen, ich mache das jetzt, ich kann das. Deswegen wichtig ist, sich diese finanzielle Selbstwirksamkeit, sich mal das bewusst zu werden und die zu stärken. Und da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann, verschiedene Methoden. Beispielsweise, dass ich mich mal hinsetze und mir überlege, wann war ich denn mal gut mit meinen Finanzen? Wann habe ich denn mal was gemeistert oder geschafft? Beispielsweise, dass ich vielleicht mal Schulden hatte und ich habe trotzdem geschafft, die abzubauen. Dass ich einen Ratenkredit aufgenommen habe und ich habe den pünktlich abbezahlt. Dass ich einen guten Schufa-Score habe, was auch immer. Oder auch mit wenig Geld, mit wenig Budget, vielleicht gerade im Fall von Katrin als alleinerziehende Mutter war bestimmt auch nicht so viel Geld am Anfang da, dass sie es trotzdem geschafft hat, sich und ihr Kind durchzubringen. Also von daher sich darüber mal wirklich auch Gedanken machen, diese kleinen Erfolge sammeln und aufschreiben. Und ein Missverständnis auch von Frauen ist, dass Frauen ja mit Finanzen nichts am Hut haben. Frauen beschäftigen sich auch jeden Tag mit Finanzen, aber eben nicht mit den großen Finanzthemen, nicht mit der Vorsorge, mit dem Investieren, sondern mit den kleinen Themen, mit den Alltagsfinanzen. Aber das machen sie genauso gut wie Männer, eigentlich sogar noch besser, wenn man sich Studien anschaut. Also von daher wirklich Selbstbewusstsein üben und diese ganzen kleinen finanziellen Erfolge immer mal wieder reflektieren und aufschreiben.
Ja, wie du sagst, ne? Eigentlich, wir beschäftigen uns ja wirklich sehr, sehr viel mit Finanzen. Dann kann man sich das doch auch selber mal zutrauen, auch die größeren anzugehen, weil im Endeffekt, da kann man sich ja auch reinarbeiten. Es kommt ja niemand auf die Welt und ist ETF-Genie.
Also. Absolut, absolut. Und ich kenne so viele Frauen, die dann irgendein Budget vorgegeben bekommen und dann heißt es so, hier Schatz, so viel Geld haben wir, mach daraus jetzt einen tollen Urlaub. Und die machen den besten Urlaub überhaupt. Also können budgetieren, können planen. Deswegen, Frauen können sehr, sehr gut mit Finanzen umgehen. Aber wir reden zu wenig darüber, wir trauen es uns selbst zu wenig zu und es wird uns halt immer noch gesagt, wir können es nicht.
Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich könnte stundenlang mit dir über dieses Thema reden, weil ich es einfach so wahnsinnig wichtig finde, weil ich finde, natürlich können wir das. Und ich finde, du machst es ja auch mit Fortuna Lista, ne? Du gibst Frauen wirklich diese Selbstwirksamkeit, die Stärke zurück in Finanzsachen. Und ich habe jetzt eigentlich nur noch eine einzige Frage hier zum Schluss. Mhm. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern in Sachen Liebe und Geld mitgeben?
Also meiner Meinung nach gibt es tatsächlich in einer Beziehung wenig, was so romantisch ist, als sich gegenseitig auch zu wünschen, dass man ohne die andere Person glücklich sein kann, ein freies und sicheres Leben und ein finanziell unabhängiges Leben führen kann. Und deswegen würde ich da auch wirklich, kann ich nur alle ermutigen, auch mit dem Partner darüber zu sprechen und zu sagen, wie bin ich eigentlich aufgestellt? Was ist, wenn du eines Tages nicht mehr in meinem Leben bist? Wie bin ich dann abgesichert? Ist dann genug für mich da? Und wenn der Partner dann das ganze Thema ernst nimmt und sagt, okay, lass uns mal zusammen hinsetzen und uns das anschauen, wie wir zusammen abgesichert sind, aber auch, was ist, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin? Ich finde, das ist der größte Liebesbeweis überhaupt, wenn man möchte, der anderen Person geht's immer noch gut, egal aus welchen Gründen ich vielleicht nicht mehr da bin.
Ja, ich finde, absolut. Ich finde, das ist wirklich, wirklich was Wunderschönes und ganz ein romantischer Gedanke und auch so ein sehr wertschätzender Gedanke, ne?
Ja.
Ja, vielen Dank, Margarete, für dieses tolle Gespräch, vor allem für die ganzen Einblicke und auch wirklich für die ganzen Tipps, wie man sich Stück für Stück da herausarbeiten kann, was wichtig ist für einen. Also ich finde, ich glaube, wenn man die Folge anhört, kann man sich am Ende wie so eine kleine Checklist erstellen, auf was muss ich achten, wenn ich in so einer Situation bin. Oder tatsächlich ja auch, wenn ich noch gar nicht vor einer Trennung stehe, sondern einfach jetzt vielleicht beim Zuhören gemerkt habe, ah, warte mal, ich weiß gar nicht, bin ich da gut aufgestellt? Und ich glaube, für all diese Frauen und natürlich auch Männer, ne, war diese Folge. Also deshalb nochmal vielen, vielen Dank für alles.
Sehr gerne. Und ich finde, Katrin ist wirklich so ein tolles Vorbild. Und man sieht auch, wie wichtig es ist, über Finanzen zu sprechen, weil solche Geschichten gibt's überall in unserem Umfeld. Wir müssen Frauen bloß mehr zuhören, auch wenn sie über Finanzen sprechen und ihre Erfahrungen dazu.
Da hast du recht. An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Finanz- oder Beziehungsberatung. Wer mehr über Finanzen wissen möchte, kann sich gern bei Margarete Honisch von Fortuna Lista melden. Und alle Infos dazu gibt's in den Shownotes. Und ja, das war sie jetzt schon, unsere heutige Folge, die wir mit Unterstützung von PayPal realisiert haben. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr ja tatsächlich schon in einer Woche wieder dabei seid und dann auch wieder im gewohnten Rhythmus, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.